Du hast im Prinzip die Eierstöcke, kleine Mini-Eierstöcke, die im Reagenzglas rumschwimmen. Mhm. Und diesen Mini-Eierstöcken greifen dann die Eizellen heran. Wenn es funktioniert, es könnte wirklich es ändern, wie wir als menschliche Rasse uns fortpflanzen, wie weit wir eigentlich gehen könnten. Mhm. Auch mit genetischer Selektion gegen Krankheiten wäre das ein super gutes Produkt, wenn es funktioniert und sicher ist.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Was, wenn man mit einer einzigen Gentherapie einem Neugeborenen helfen könnte, was sonst vielleicht nur noch 7 Tage zu leben hätte? Und was, wenn das erst der Anfang ist? Dr. Alexander Schubert ist Partner von SciFounders, einem Biotech-VC, die Million-Dollar-Checks an Wissenschaftler verteilen, die ihre Unilabs verlassen, um eigene Startups zu gründen. Er selbst hat in Cambridge promoviert, er hat bei Genentech gearbeitet, also der Firma, die praktisch Biotech mehr oder weniger erfunden hat, und investiert jetzt in das, was er Transformative Science nennt. In dieser Folge erklärt er mir, warum leider 90% aller Medikamente scheitern, warum die USA Angst vor Chinas Biotech-Industrie haben sollte und warum seine Frau gerade versucht, Eizellen aus Stammzellen zu züchten. Diese Folge wird präsentiert wieder von Nexa.ai, einer der Top-KI-Startups hier aus dem Valley. Die Jungs und Mädels sind finanziert von Andreessen Horowitz und suchen nach deutschsprachigen Mitarbeitern. Falls du also Lust hast auf San Francisco, auf den KI-Boom hier, melde dich bei Nexa.ai mit Doppel-X. Aber zurück zum Podcast. Das erste Mal Biotech im OMR Silicon Valley Update Podcast. Auf geht's mit Alex Schubert von SciFounders.
Moin Alex.
Ja, moin.
Ich habe gelesen, dass du jetzt auf Universitätscampussen 1-Million-Dollar-Checks verteilst, damit Professoren aus der Uni rausgehen und lieber Companies starten. Ist das wahr?
Fast wahr. Also im Prinzip die These von uns, von SciFounders, ist, mehr Wissenschaftlern zu helfen, ihr eigenes Ding zu starten. Natürlich machen wir das jetzt nicht so, dass wir jeder Wissenschaftler jetzt an unsere Tür klopft, kriegt da 1-Million-Dollar-Check. Was uns wichtig ist, dass die an was arbeiten, das sehr transformativ ist, dass, wenn es funktioniert, wirklich was bewirken kann und eventuell vielen, vielen Menschen auf der Welt helfen könnte. Und gleichzeitig wollen wir auch sehen, dass diese Leute, die das starten, wirklich auch eine Firma aufbauen können. Das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von Wissenschaftlern, die das wirklich gut können.
Ja.
Aber eine der besten und wichtigsten Biotechnologiefirmen der Welt sind so gestartet worden. Und das versuchen wir so ein bisschen zu replizieren und versuchen, so Leute zu finden, die so richtig die richtigen Instinkte dafür haben. Und gerade haben wir uns überlegt, ob wir das mehr für Professoren ausrollen wollen. Aber im Großen und Ganzen, was wir machen, ist es im Prinzip alle technischen Gründer, die an was Transformativen arbeiten. Die können entweder von der Industrie kommen, die können von der Uni kommen oder selber so Selbststarter sein.
Mhm. Aber ich finde das ganz interessant. Ich bin ja so auch sozusagen zum Gründen im Valley gekommen, weil halt auch einer gesagt hat, ey, was willst du denn da bei LinkedIn rumeiern? Ich gebe dir, das war mal, mir waren das $100,000. Ich gebe dir $100,000, no strings attached. Kannst ja erstmal ein Side-Project anfangen und cool. So. Und ohne das hätte ich diesen Jump wahrscheinlich nicht gemacht, weil man ja in so einem Rad auch irgendwie drin ist. Deswegen finde ich den Ansatz gar nicht so doof, hinzugehen. Peter Thiel macht das ja auch. Der geht ja auch zu Universitätsabsolventen oder einfach Studenten und sagt, hey, auf zu studieren, ich gebe dir $100,000. Ja. Ist ja keine blöde Idee. Und ich wundere mich immer, dass das nicht mehr Funds machen.
Ja, ich glaube, das Thiel Fellowship ist, glaube ich, eines der besten, der erfolgreichsten Fellowships der Welt in Terms of Output. Ich glaube, es ist einfach, dass das Unterschied, besonders in der Biotechnologie, ist, dass das Funding-Modell halt ganz anders ist. Du hast diese großen Mega-Funds, die mehrere Milliarden verwalten, zum Beispiel Arch Ventures ist ein gutes Beispiel. Und deren Konzept ist ganz anders. Die machen es eher so, die bauen eine Firma um eine Idee herum und holen dann die Leute aus ihrem Netzwerk. Die haben ein Netzwerk mit ganz viel so Industrieveteranen, lauter Leute, alte Männer mit grauen Haaren im Prinzip, und die haben mehrere Medikamente zum Markt gebracht und das System funktioniert sehr, sehr gut, und die bauen halt dieses System auf und bauen dann so diese Firmen. Und das ist im Prinzip das traditionelle Biotech-Modell. Aber ich denke, es gibt einige Ideen, einige Konzepte, die sie dann natürlich nicht anfassen, weil die vielleicht ein bisschen zu riskant sind, die brauchen noch ein bisschen R&D, und da sind oft auch Gründer dahinter, die das wirklich selber machen wollen, und das sind dann diese Leute, die wir unterstützen wollen. Und wenn man sich mal so die Geschichte der berühmtesten Biotechs der Welt anschaut, viele wurden so gegründet. Zum Beispiel Genentech wurde mit $100,000 gegründet. Das sind umgerechnet 500.000 heutzutage. Mhm. Regeneron.
$500,000, was meinst du?
$500,000.
Ach so, so hohe
Inflation ist angeglichen.
Oh, okay, okay, verstehe.
Ja, ja. Und dann Regeneron, das ist, weiß nicht, ob du die kennst, ist so eine Antikörperfirma. Die haben, von denen hat man ein bisschen mehr gehört während Corona. Die machen halt monoklonale Antikörper für alle möglichen Therapien. Und das waren zwei Professoren. Ich glaube, die haben so 1 oder 2 Millionen, war erster Check. Und gibt's noch mehrere Beispiele, wie der Gründer von Vertex, das ist so ein großer Pharmakonzern mittlerweile, der hat bei Merck gearbeitet, war ein Gruppenleiter.
Ja, ja. Ich habe da so, ja, zu dem Thema ganz viele Fragen, aber lass uns einmal kurz chronologisch losgehen, um das einzuordnen. Ne? Du bist ja irgendwie in Kanada geboren, aber dann in Deutschland aufgewachsen. Wo kommst du her?
Ja, ich bin in Kanada, habe ich nur 2 Jahre gelebt als Baby, aber ich bin trotzdem Kanadier, weil die haben das gleiche Geburtsrecht wie in den USA. Habe dann in Deutschland gewohnt, gelebt, in Würzburg bin ich groß geworden, das ist so eine Universitätsstadt. Ich habe aber dann Molekularbiologie, mein Undergrad in Lübeck gemacht. So, das war eine coole Zeit auch. Und dann, mein Doktor eventuell dann in Cambridge in England.
Okay. Ja. Wie bist du auf Biochemie gekommen? Warst du so der Bio-Nerd in der Schule, der da schon voll begeistert war und 1-0 Abi hatte? Oder wie
nicht so der Nerd. Ich war einfach, da fand es so spannend. Ich war so wirklich, während im Gymnasium, während der Abiturklassen, habe ich mir irgendwann mal so ein Biochemiebuch geholt und habe dann mir so ein bisschen so eingelesen und dann habe ich mir so über so Proteinstrukturen gelernt, DNA-Strukturen. Und was ich so interessant daran fand, ist, dass du diese mini kleinen Maschinen in deinem Körper hast, die so super komplexe chemische Prozesse erledigen können. Mhm. Und die können die erledigen, die schaffen die in einer Weise, die super effizient ist, viel effizienter als jeden Motor, jede Maschine, die du bauen kannst. Mhm. Und ich wollte halt verstehen, wie das funktioniert, warum die das so gut können und wie man das auch modifizieren kann, um bestimmte Krankheiten zu bekämpfen. Und dann bin ich halt ein bisschen mehr reingelesen, das Thema. Und dann habe ich gedacht, dann studiere ich das. Und dann, ja, danach wollte ich ja noch in die besten Labore der Welt, die es gibt. Und ja, Cambridge war eine coole Adresse dafür.
Okay, okay. Ja. Und wie kommt man da hin? Haben deine Eltern dich da so gepusht auch? Oder war es einfach komplett intrinsisch und du hast
nur von mich selber. Okay. Meine Eltern waren eigentlich so wirklich, denen war ich wurscht, was ich mache, solange es mir Spaß macht.
Ja,
so, so typisches, die hatten mir da eigentlich keine großen Erwartungen gestellt. Die wollten nur, dass ich happy bin und ich habe von selber das mich dafür eigentlich begeistert.
Okay. Ja. Und in Cambridge, wie kommt man da rein? Ist es einfach bewerben und weil du gute Noten hattest und dann.
Ich habe mich eigentlich nicht beworben.
Ach, also noch besser.
Ich bin also ein bisschen durch die Hintertür rein. Ich hatte da so ein Praktikum gemacht und war halt relativ erfolgreich in meinem Praktikum. Ich hatte auch viel Glück in dem, was ich gemacht habe. Und dann hat mein Gruppenleiter halt eine Stelle für mich aufgemacht und hat dann gefragt, ob ich trotzdem rein kann ohne Bewerbung und habe mich ein bisschen so last minute reingepusht.
Okay, okay. Ja. Und dadurch, dass du Kanadier warst, konntest du dann in die USA danach oder wie ist dann der Schritt hier rüber gekommen?
Nee, das hat ein bisschen mit dem Visum geholfen, das hat die Sache ein bisschen einfacher gemacht, aber hat keinen mega Vorteil gegeben. Es war eher dadurch, dass meine Doktorarbeit, die war relativ relevant für eine Gruppe bei Genentech. Und die sind darauf aufmerksam geworden und die haben ein bisschen mit mir geredet. Ich habe ein paar Poster, ein paar Präsentationen gegeben. Dann haben die gefragt, ob ich bei Genentech arbeiten will und haben mich dann rekrutiert, haben mich rübergeflogen. Mich und meine Frau und so sind wir im Prinzip hier gelandet und immer noch hier. Ich bin immer Silicon Valley oder Bay Area, sowieso so ein schwarzes Loch, sobald man drin ist.
Kommst du nie wieder raus.
Und so sind wir hier gelandet.
So, ich habe es gerade schon einmal angekündigt am Anfang. Heute die Folge wird präsentiert von Nexa AI. Persönlich von Philipp Wehm, dem CEO. Der war hier im Podcast vor ein paar Wochen. Ich empfehle wirklich vollen Herzen, sich die Folge mal anzugucken. Es hat richtig Spaß gemacht mit ihm. Und Nexa, die suchen gerade nach neuen Mitarbeitenden, nämlich nach deutschsprachigen Mitarbeitenden. Und deswegen haben sie gesagt, hey, das sollten wir auf jeden Fall mal im Podcast hier erzählen. Und das ist echt eine spannende Firma. Die haben so die Top-Investoren aus dem Valley, zum Beispiel Andreessen Horowitz. Die arbeiten global mit Fortune 500 Companies zusammen und deren Vision ist es halt, Industriefirmen und Ingenieure in das KI-Zeitalter zu bringen. Und genau dafür brauchen sie halt die absoluten Rockstar-Mitarbeitenden, die Deutsch sprechen. Und wenn du halt Softwareentwickler bist und halt Bock hast, strategisch zu denken und AI nicht nur zu bauen, sondern beim Kunden wirklich zu implementieren, dann solltest du jetzt zuhören. Nexa stellt aktuell für die Rollen Forward Deployed Engineers und Forward Deployed AI Strategist ein. Und das sind halt so Rollen für Menschen, die halt einfach Bock haben, nah am Kunden zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und Lust haben, AI-Lösungen von der Idee bis zur Umsetzung zu treiben, direkt bei führenden Industriekunden weltweit. Du arbeitest also nicht nur an irgendwelchen Demo-Daten oder du löst keine hypothetischen Probleme, sondern du baust AI, die wirklich Mehrwert bringt. Wenn du also neugierig bist, wenn du deutschsprachig bist, wenn du Bock hast auf ein Visum, wenn du Bock hast, hier in Silicon Valley zu kommen, Nexa, die kümmern sich. Da solltest du dich auf jeden Fall bewerben auf nexa.ai. Nexa ist mit Doppel-X. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und damit zurück in den Podcast.
Und ich meine, wenn man diesen akademischen Weg erstmal einschlägt, ne, und gerade in Cambridge, das ist ja auch einfach wahrscheinlich eine tolle, also ich war noch nie da, aber so, was ich so sehe, ist eine tolle Atmosphäre, ja. Und die Gebäude hat man irgendwie so im Kopf, ja, ne, ja. Und dann diesen Schritt zu gehen, okay, ich mache jetzt nicht die Wissenschaft weiter, sondern ja. Ich sage, okay, das böse Unternehmen greift einen jetzt ab, ja, so, ja, ja. War das für dich schon lange klar, dass du gesagt hast, okay, Uni ein bisschen und dann auf jeden Fall auf die Business-Seite, oder hast du auch gedacht, eigentlich wäre es auch cool, weiter an der Uni zu bleiben und irgendwie selber Professor zu werden?
Ja, ich glaube, die naive Vorstellung von der Uni ist wirklich, du forschst an etwas und das hat dann wirklich Translationspotenzial und das hilft dann Menschen sofort, und das ist eigentlich, so geht es eigentlich nicht. Was viele Leute nicht wissen, das wusste ich auch davor nicht, war ich ein bisschen naiv da, dass wenn du was entdeckst, das ist wirklich der erste Schritt und dann sind da noch 10, 15 Jahre Arbeit an diesem Produkt, bis es eigentlich zu Menschen kommen kann, bis es in die Klinik kommen kann. Und ich war eigentlich immer mehr an diesem zweiten Schritt interessiert, weil ich finde, alles, was man macht, sollte eigentlich einen Grund haben,
Impact,
und,
ja.
Menschen zu helfen, besonders in der Biotechnologie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was sind so die besten Firmen der Welt? Genentech ist einer der besten Welt, die hat im Prinzip die Biotechnologie gegründet. Also Genentech gehört jetzt Roche, die wurden 2015 gekauft für knapp 50 Milliarden. Und dachte ich, ja, dann, wenn ich da ein bisschen lerne, wie die das machen, wie die entscheiden, wie die arbeiten, wäre das eine coole Erfahrung. Und klar, ich sehe mich jetzt immer noch, erst in Linie immer noch als Wissenschaftler, es interessiert mich alles noch sehr, sehr dolle. Aber selber zu forschen, ich denke, es ist nicht das, was ich wirklich mit meinem Leben machen will.
Okay. Und dann warst du aber ja am Forschen bei Genentech. Mhm. Ich habe irgendwas gesehen von irgendwie Breitspektrum antiviralen irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber irgendein Antibiotika.
Das habe ich in Parallel dazu gemacht. Ich habe da meinen... Ich hatte einen Forschungsaufenthalt bei Genentech. Ich habe bei denen in einer Gruppe gearbeitet. Das war aber alles mehr mit dem Thema, in dem ich mich mit meinem Doktor beschäftigt habe. Das war so Krebsforschung im Prinzip und ein bisschen auch Alzheimer und Parkinson. Das war in meinem Doktor. Aber während der Pandemie habe ich mich dann auch für Breitspektrum-Antivirals interessiert. Also Medikamente, die verschiedene Viren gleichzeitig bekämpfen können, weil du, klar, jetzt hattest du die Pandemie, du hattest Corona, und dann haben wir immer mehr gemerkt, wir brauchen eigentlich so ein Frontline-Treatment. Mhm. Dass, wenn mal sowas wieder kommt, hast du ein Medikament, das du ausrollen kannst und sozusagen ein Schutzschild aufwehrt für dich. Und da habe ich mich mit einem meiner Mitgründer, als Sci-Founders, habe ich uns zusammengetan und wir haben uns so ein bisschen so die, und dadurch habe ich die kennengelernt, haben uns zusammengetan und haben uns ein paar Unis angeguckt und was die da im Prinzip für Assets rumliegen haben. Dann haben wir eins gefunden, haben gedacht, oh, das hat eigentlich eine coole Effektivität, haben ein bisschen Geld eingeworben dafür, haben eine kleine Company gemacht, haben dafür die Lizenz bekommen und haben es ein bisschen ausprobiert in Tiermodellen. Und das war im Prinzip dieses Breitspektrum Antiviral Project, das ich angefangen habe.
Okay, ja. Okay. Und du sagst das so, ja, da hat man so ein bisschen Tierversuche gemacht. Mhm. Das ist ja immer so die große Kritik. Ne?
Ja.
Wie funktioniert das eigentlich? Also ist dann irgendwie... Da hat man dann so ein Labor, da sind so ein paar Mäuse. Und also ist die Maus so ähnlich zum Menschen oder wieso macht man das immer mit Mäusen?
Es ist einfach, es ist das Billigste und das ist die beste Infrastruktur. Du machst es eigentlich nicht selber, du hast Contract Research Organizations oder professionelle Leute, die im Prinzip das Experiment für dich machen. Die haben dann auch alle Lizenzen, das zu machen in Tierversuchen, und die machen es auch besser und richtiger. Mhm. Und die kannst du im Prinzip benutzen und das ist im Prinzip ein Service, für den du bezahlst.
Okay. Ja. Und du hast gerade gesagt, ja, da haben wir uns ein bisschen Geld eingeworben und so. Ist das dann auch so, man braucht, also wenn man hier ein Startup bei mir im House of AI anguckt, ne, die raisen am Anfang irgendwie 500.000, 600.000 von irgendeinem Accelerator und dann gehen die da raus und dann raisen sie irgendwie 2, 3, 5 Millionen und dann geht es irgendwie los und dann ziehen sie aus, weil die dann wachsen. Aber das ist ja nicht da so einfach, weil das nicht so schnell geht.
Ja.
Und ich sag mal, euer Projekt zum Beispiel während der Pandemie, ist da irgendwas draus geworden und wie viel Geld musste man dafür aufwenden am Anfang?
Nicht viel, also das war unter 10.
10 Millionen.
Unter 10, also.
Okay.
Und es war wirklich, was wir gesagt haben, wir wollen es ausprobieren, ob es funktioniert. Das hat gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, probieren wir es in dem nächsten Modell aus. Das beste Modell für Influenza, also Grippe. Wir wollten es ausprobieren, ob es für Grippe funktioniert, weil Corona, habe ich mir gedacht, geht irgendwann wieder weg. Ist ja auch wieder weggegangen, aber andere Viren wie Grippe und Influenza, das kommt jedes Jahr und du brauchst irgendwas. Und wahrscheinlich eine tödlichere Pandemie wäre eigentlich eine starke Grippe.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich das Beste, das dafür auszuprobieren. Das beste Modell für Grippe sind Frettchen.
Mhm.
Und Frettchen haben, ja, super witzig, aber das ist anscheinend das Tier, das am besten da funktioniert, weil die haben die gleiche Übertragung, die haben den gleichen Art von Schleimhaut, die wir auch haben, und denen ihre Grippeinfektion verläuft so ähnlich wie bei Menschen.
Verrückt, ja.
Und das Traurige war leider, dass es sehr gut in Mäusen funktioniert hat, aber gar nicht in Frettchen. Und es war auch so ein, und dann haben wir gemerkt, okay, das hat dann nicht funktioniert. Wir haben das Rest des Geldes zurückgegeben und haben die Lizenz wieder zurück zur Uni und haben das halt ausprobiert. Aber es war eine coole, habe viel davon gelernt, weil nicht alles, was in Mäusen funktioniert, funktioniert am Ende am Menschen. Das ist eine sehr große Translationsspanne und das ist gut, wenn man eigentlich die meisten Medikamente müssen in guten Tiermodellen getestet werden.
Ja.
Und deswegen denke ich, ist es eigentlich super wichtig, noch viel Sachen Tieren zu testen, auch wenn es ein bisschen halt ethisch problematisch ist.
Ja.
Aber das ist das größte Problem, warum so viele Sachen auch da, in klinischen Studien schieflaufen, weil man einfach keinen guten Proxy hat, keinen guten Test dafür hat.
Ja. Ich habe gleich noch mehr Fragen zu dem nächsten Schritt da, aber ich will noch mal einmal kurz das Abschließen, um die Reise zu completen sozusagen. Ja. Du bist ja dann trotzdem irgendwie noch Forscher gewesen, auch bei Genentech und auch bei dem Projekt, und auch ein bisschen Unternehmer, aber bist ja dann als nächsten Schritt halt zum Investor geworden. Mhm. Und ich frage mich dann manchmal so, oder jetzt in diesem Falle, meistens werden Leute Investoren, die irgendwie einen riesen Exit hatten, die haben dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen verdient und haben dann gesagt, okay, jetzt mit meinem ganzen Wissen und meiner Seniorität und mit allem, da gehe ich jetzt rein und helfe halt anderen Foundern.
Ja, ja, ja.
Was du mir jetzt erzählt hast, war ja dieser Exit-Moment noch nicht da. Wie raised man dann überhaupt einen Fund, wenn man einfach die Mittel vielleicht da noch nicht hat?
Ja, ich war eigentlich in der glücklichen Position, dass ich mich halt mit meinen Mitgründern getroffen habe und mein einer Teammate, der mit mir das antivirale Projekt gemacht hat, der war davor bei Y Combinator, der war dort der Director of Research there und der war auch ein Early Team Member von OpenAI, also die ganzen Silicon Valley Kredenzien mit drin, und der hatte ein riesiges Netzwerk von High Net Worth Individuals und so weiter und Family Offices. Und mein dritter Teammate, der hat eine größere Biotechnologiefirma aufgebaut, die heißt Mammoth Biosciences. Die arbeiten an der CRISPR-Genschere und das kam aus dem Labor von der Jennifer Doudna, die damals den Nobelpreis für CRISPR bekommen hat. Also wir hatten dann im Prinzip das richtige Team und die haben wirklich sehr viel geholfen damit, dass wir den Fund zusammenkriegen. Und ich hatte einfach großes Glück, die kennenzulernen.
Okay, und du hast dann eigentlich gesagt, okay, das ist meine neue Geschäftsidee sozusagen. Es hat irgendwie gut funktioniert, an Universitäten ranzugehen, solche Projekte, das will ich halt multiplizieren. Und dann, also wie legt man da dann was fest? Also ich meine, man sieht das ja bei anderen Funds, die dann irgendwie riesig groß sind, ne? Also ich meine, die Andreessens und Y Combinators of the World, die haben halt ja hunderte oder Milliarden von Dollar. Wie kann man da, also ich meine, ich weiß jetzt, ist das public, wie viel und wie groß dein erster Fund war?
Der erste Fund war 6 und der zweite ist jetzt 21/22. Und wenn ich jetzt den Papierwert dazu zähle, der mit Markups ein bisschen größer jetzt, aber noch weit entfernt von der Milliarde.
Ja, ja. Aber wie kann man damit competen? Also was ist euer USP sozusagen? Ja. Klar, du hast ja jetzt zwei Jungs, die irgendwie noch richtig gut sind und du hast ja auch richtig gute Erfahrung, aber wieso sollte jemand von dir Geld nehmen und nicht von, was weiß ich, wer jetzt der größte Biotech-Investor sonst so ist?
Ja, die großen Biotech-Investoren, wie gesagt, die haben ein anderes Modell. Die bauen Firmen anders auf.
Ja.
Die würden nicht in die Gründer investieren oder in die Konzepte investieren, wo wir reingehen. Wir nehmen mehr Risiko.
Mhm.
Wir machen Konzepte, die ein bisschen riskanter sind, wo ein bisschen mehr Wissenschaft dahinter ist. Das dauert dann auch ein bisschen länger als bei den anderen. Und zum Zweiten, was wir aber gesehen haben, ich finde, wir haben eine kleine Marktlücke gefunden. Besonders für diese Founder-led Biotechs gibt es sehr wenige Investoren.
Mhm.
Und sehr wenige von diesen Investoren haben Erfahrungen, Firmen zu leiten. Und da hilft wirklich auch das Netzwerk oder der Hintergrund meiner Mitgründer, weil die eine Firma ist jetzt über 200 Leute groß und Papierwert auch über 1 Milliarde. Und das hilft sehr viel. Und das ist im Prinzip dadurch, dass wir denen ein bisschen helfen können, wirklich von null zu starten, ein bisschen erklären, was für uns funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, Fehler, die wir gemacht haben, kriegen wir eigentlich viel Interesse dadurch. Mhm. Das ist nicht nur der Geldwert, wo sie sagen, okay, die haben größere Checks, wir gehen zu denen. Und das gibt es eigentlich wenig in der Bio-Welt. Das hast du viel mehr in der Software- und Tech-Welt, wo du Leute hast, die großen Exit hatten. Eine Biotech-Welt, es kommt es erst so bei Series A, Series B Funds, die wirklich die großen, großen Jungs sind sozusagen.
Okay, okay. Ja. Und da gibt's ja noch ein paar mehr Player auf dem Markt, ne? Also die großen Novartis und Roche oder wie heißt der nochmal genau? Also oder auch Filzer und so. Die die sind ja, also ich meine, da wird ja auch irgendwie innerhalb der Company wahrscheinlich Leute so Ausgründungen passieren oder die haben ja dann auch irgendwie neue Projekte, an denen die forschen. Ja. Hört man ja dann manchmal auch immer in den Medien so und so hat jetzt irgendwie das in die nächste Phase irgendwie gebracht. Ja. Steht man mit dem auch im Wettbewerb oder sind die einfach sowieso auf einem ganz anderen Level?
Die sind auf einem anderen Level und die sind eigentlich sehr interessiert an den Firmen, die wir aufbauen oder ähnliche Investoren, wie wir aufbauen, weil, wie gesagt, wir investieren hauptsächlich in Plattform-Technologies, also in Firmen, die eine Plattform oder ein gewisses Know-how haben, die wahrscheinlich nicht haben, die großen Firmen. Und die sind sehr interessiert an Partnerschaften zum Beispiel, wo sie im Prinzip diese Plattform nutzen können und im Prinzip ihre eigenen Assets durch diese Plattform jagen können. Und das hilft dann auch, ist eigentlich sehr wichtig für kleinere Startups, einen guten Draht, eine gute Relationship zu solchen, zu solchen großen Playern.
Ist ja wahrscheinlich auch ein Exit-Kanal.
Ja, 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 ja. Also der in der Bio, der wahrscheinlichste Exit ist eine Acquisition.
Ja, ja. Okay, okay. Das ist interessant, weil das wäre jetzt meine nächste Frage, weil wenn man an so einem Medikament forscht, das ist ja nicht so wie bei Software oder bei den meisten Softwareprojekten, ne, wo man irgendwie so 3-4 Monate so ein bisschen rumbastelt, dann hat man irgendwie eine Version, dann kann man das schon jemand verkaufen, kriegt Early Signals und dann kannst du zum VC gehen und dann, wie das Spiel halt so funktioniert. Ja. In Biotech, so wie ich das jedenfalls verstehe, hat man ja jahrelang erstmal eine Research-Phase.
Ja.
Und jetzt als kleiner Fund, also ich meine, wenn du 6 Millionen am Anfang hattest und du hast die relativ schnell ausinvestiert, dann musst du ja eigentlich, also weiß ich, wie lange warten, bis dahin ist ja dann, wenn du irgendwie eine Management-Fee vom Fund nimmst, praktisch der Fund aufgegessen, weil das so lange dauert. Also wie ist das, wie ist euer Geschäftsmodell da als kleiner Fund?
Ja, also die Lifecycle sind viel, viel, viel länger und wir versuchen den Fund auch nicht mit Management-Fees auszubluten und wir versuchen diszipliniert zu sein.
Ja.
Und das Geschäftsmodell wirklich so ist so, dass zum einen, wir haben eine ganz andere LP-Base. Also unsere LPs sind alles Family Offices, High Net Worth Individuals, ein paar Endowments auch. Und die können auch warten, die wollen auch warten. Die wollen Sachen investieren, die wirklich Breakout-Potential haben, aber wirklich 10, 15 Jahre Horizon. Also es dauert ein bisschen länger und wir haben da nicht so die, die ist nicht nötig, dass wir den Fund in 5, 6 Jahren zurückgeben. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn du das, wenn du das aufbaust. Die richtigen LPs, dass die nicht ungeduldig werden. Und in Biotech ist wirklich so, dass es wirklich mehr, wenn du es mit Software vergleichst, Software hat hoffentlich halt diesen exponentiellen Wachstum, dass es dann wirklich durch die Decke schießt. Und Biotech hat mehr so eine Schrittfunktion. Also du hast dann Stufen, wo der Wert dann hochsteigt.
Ja.
Und diese Stufen sind sehr nah dran an so bestimmten Milestones. Zum Beispiel zeigst du zum ersten Mal, dass es in Tierversuchen funktioniert, dann geht's hoch, dann bringst du es zum ersten Mal in Menschen rein und dann zeigst du, dass es keine Nebenwirkungen hat, das ist zum Beispiel Phase One, dann in größeren Menschenversuch oder klinische Studien, wo ein bisschen die Effektivität des Medikaments getestet wird, dann steigt der Wert sehr stark an und dann dritte Studie, das ist dann im Prinzip die komplexere, wo es dann in bei sehr vielen Patienten getestet wird. Und wenn da ein positives Signal wird, dann geht wirklich der Wert durch die Decke. Und besonders bei diesen Phase 2 und Phase 3 ist in den meisten Fällen, wo die Firma dann verkauft wird oder aufgekauft wird von großen Playern oder dann an den öffentlichen Markt geht. Und das ist im Prinzip
interessant, weil dann sowieso nachher für eine große skalierte Produktion von so einem Medikament man das als Startup eigentlich gar nicht machen kann.
Genau.
Sondern dann muss man eigentlich regelrecht verkaufen.
Musst du oder du kannst partnern.
Ja.
Das hat ja BioNTech mit Pfizer gemacht,
als
die Impfungen rausgepusht haben relativ schnell. BioNTech hätte viel länger gebraucht, hat viel mehr Kapital gebraucht. Und dann, du kannst eine Partnerschaft eingehen mit den großen Firmen, dass die einen Teil von den Royalties bekommen, also einen Teil vom Verkaufswert, aber dann helfen mit der Produktion.
Ja.
Und dann, wenn du das, wenn das erfolgreich wirst, dann hoffentlich hast du so viel Geld, dass du dann deine eigene Produktion ausbauen kannst.
Interessant. Ja. Ich meine, Wenn du da so drauf guckst und jetzt auf die Investments, die du da getätigt hast, ne, sind da jetzt schon irgendwelche so, wo du das Gefühl hast, boah, da geht's richtig ab, da sind wir jetzt nämlich schon in Phase 2, 3 oder über was für einen Zeithorizont sprechen wir hier?
Viel, viel länger. Die meisten Teams sind so zwischen Seed und Series A gerade. Einige haben ihre ersten Patienten gehabt, also die erste Phase 1 angefangen, aber noch entfernt von wirklich der Effektivität. Wir hatten ein Team, das kriegt wahrscheinlich eine Lizenz zu einem Molekül, das ein bisschen weiter weg ist, also schon klinisch ausprobiert worden ist. Das ist dann mehr so, weil die das gefunden haben, die haben die richtige Indikation dafür gefunden, aber das ist so mehr so ein Outlier. Aber nee, sind noch relativ weit davon entfernt.
Lass uns mal so ein bisschen über Biotech generell sprechen. Ja. Ich hätte ich vielleicht vorab sagen sollen, aber ich habe Biologie in der Schule relativ früh abgewählt. Ja. Also es war auf jeden Fall nicht mein Faible. Mhm. Man musste sich auch zwischen Physik, Chemie und Bio entscheiden. Ja. Und man konnte nur zwei Sachen machen. Ne?
Klar, ja.
Insofern habe ich das, den Fokus geändert. Aber zum Beispiel so, was man ja immer hört mit Gentherapie und dann normale Medikamente.
Ja.
Was ist vielleicht so dieser Unterschied zwischen so Symptome behandeln und irgendwie Ursachen reparieren und so? Also kannst du da mal so ein bisschen so einen Überblick geben?
Ja, zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn du eine chronische Entzündung hast, irgendwo in deinem Körper oft, also Entzündung ist, wenn dein Körper bestimmte Moleküle produziert, die das Immunsystem anlocken und dann im Prinzip Zellschaden verursachen. Und auf Dauer ist es schlecht. Und diese Entzündung kannst du behandeln, indem du Entzündungshemmer nimmst, so Steroide oder in einem einfachen Fall wie nur so Paracetamol oder sowas. Mhm. Und das im Prinzip hilft dann bei den Symptomen. Aber die Entzündung selber, die Ursache der Entzündung bleibt da. Das kannst du dir wie so ein Feuer vorstellen, das brennt und kippst Wasser drauf. Das Feuer wird unter Kontrolle gehalten, aber ist immer noch da. Eine echte Heilung oder im Prinzip eine Heilung in dem Sinne ist, wenn du zum Beispiel in dem Falle wärst, dass die Entzündung genetisch bedingt ist. Du hast einen genetischen Schaden oder eine genetische Mutation und dadurch hast du halt diese dauerhafte Entzündung. Und in der Theorie könntest du jetzt mit einer Genschere wie mit dem CRISPR reingeben und diese Mutation beheben, was wirklich die Ursache der Entzündung weg ist. Dann musst du sie nicht mehr symptomatisch behandeln, sondern es ist einfach weg.
Ja.
Und das ist im Prinzip der große Unterschied zwischen Symptomen behandeln und was wirklich heilen. Und deswegen hat diese Gentherapie diese große Hoffnung, dass sie zum ersten Mal Sachen heilen könnte, wenn es eine genetische Ursache hat.
Ja. Gibt es denn da schon so Beispiele, wo das so funktioniert?
Ja, es gibt schon. Und ich denke, eines der besten Beispiele und was mich als Papa auch sehr gefreut war, das war dieser Fall von Baby KJ. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war ein Kind, das war, glaube ich, ja Neugeborenes. Und es hatte eigentlich eine sehr schlimme Mutation. Die Lebenserwartung sind so 7 Tage.
Aha.
Und weil es hat eine Mutation in der Leber, deine Leberzellen produzieren eine falsche Variante von einem Protein. Und wenn diese Variante von dem Protein zu hoch wird, also die Menge zu groß wird, produziert es Nebenprodukte. Und diese Nebenprodukte sind sehr giftig.
Mhm.
Und dann stirbt man daran, weil die sich anhäufen.
Ja.
Aber das Tolle daran war, dass diese Mutation monogenetisch war. Also monogenetisch heißt, dass nur ein Gen betroffen ist und in dem Gen nur ein Baustein falsch ist. Und dann kannst du im Prinzip reingehen, und das haben sie auch gemacht, die haben herausgefunden, welcher Baustein ist falsch, haben in 6 Monaten, und es ist super krass, dass sie das machen konnten, in 6 Monaten ein CRISPR-Molekül gebaut mit den richtigen Führungen, mit den richtigen Guides und konnten dann diesen Baustein beheben.
Mhm.
Und
aber was heißt denn beheben? Wird dann eine Tablette geschluckt oder wird das irgendwie eingespritzt? Oder wie
ich bin eingespritzt.
Okay.
Wie das funktioniert, ist im Prinzip, du hast deine CRISPR-Molekül, dann hast du da außenrum einen kleinen Vektor, also wie so ein kleines Paket.
Mhm.
Das geht dann in die Blutbahn rein und das Gute an der Leber ist, dass die Leber alles aufnimmt. Das ist dann relativ einfach, Sachen in die Leber reinzukriegen. Und dann kommen diese Pakete in die Leber rein, die lösen sich auf und dann geht es CRISPR-Molekül in die Leberzellen zu deinem Genom und korrigiert genau diese Stelle.
Verrückt.
Ja, super verrückt. Ja. Und das Tolle daran ist, dass das Kind jetzt geheilt ist. Es ist nicht so, dass es jetzt das Leben lang Therapie machen muss oder eine bestimmte Diät oder große Einschränkungen hat. Einfach, dass sie das komplett beheben können. Und das war der erste Fall einer persönlichen Genmedizin.
Mhm.
Und es war so ein toller Fall, dass sogar die FDA das aufgeschnappt hat und RFK das auch gesehen hat und jetzt wollen sie wirklich neue Programme bauen, damit Menschen schneller Zugang zu persönlichen Gentherapien haben. Fand ich auch super toll.
Das heißt also, jeder Mensch braucht auch ein individuelles, natürlich. Oder
kommt drauf an, kommt drauf an, was du hast.
Okay. Also das ging jetzt relativ schnell. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, normalerweise dauert es irgendwie 10 bis 15 Jahre und kostet irgendwie mehrere Milliarden Dollar.
Ja.
Wenn ich jetzt angucke, was mit KI, AI machbar ist, denke ich mir immer so, jetzt erwarten ja viele Leute so ein bisschen, jetzt müsste es eigentlich alles viel schneller gehen.
Ja.
Ich kann Analysen schneller fahren, ich kann Daten schneller auswerten. Wir hatten zum Beispiel hier mal einen, die sind nicht Tenant geworden, aber die hatten sich hier bei uns einen Schreibtisch angeguckt.
Ja.
Die haben mir ja auch erzählt, dass sie an irgendwelchen Medikamenten forschen. Ich meine, ja, ich habe aber kein Labor. Und ich meine, ja, ein Labor brauchen wir nicht mehr. Wir machen alles nur noch am Rechner. Ist das ein riesen Accelerator oder?
Ich glaube, es ist ein Accelerator daran, dass mehr Sachen parallel getestet werden können, schneller getestet werden vor der Klinik. Ich glaube nicht, dass es jetzt in die Timelines von 10 auf 2 Jahre schrumpft. Der Großteil, wo KI wirklich helfen kann, wirklich ist im vorklinischen Stadium, wo du viele Experimente machen willst und dann vielleicht auch noch vorhersagen kannst, im besten Fall, was funktioniert im Tier, was funktioniert nicht. Aber um wirklich vorherzusagen, was passiert eigentlich im Menschen, haben wir viel zu wenig Daten. Das ist immer noch eine große Blackbox. Und das ist der größte Teil für Drug Development, ist auch der Teil, der kostet am meisten. Das wird wahrscheinlich erstmal nicht wirklich verbessern. Aber selbst wenn die Chancen nur 1% hochgehen, ist das schon sehr, sehr gut. Und vielleicht kriegst du das hin. Und ich sehe es mehr als ein sehr, sehr effektives Tool als jetzt Wundermittel.
Okay. Und es gibt mal, sag mal, die Zeit und das Geld ist ja eine Hürde und dann gibt es ja noch 1000 andere Hürden, zum Beispiel FDA. Also das ist ja irgendwie so fast so ein globaler Begriff irgendwie.
Ja.
Ist das so, dass einfach die meisten Medikamente in den USA entwickelt werden, deswegen ist die FDA immer die Behörde? Gibt es in Deutschland auch die deutsche FDA?
Hier gibt es die FDA in Deutschland, die heißt EMA, die European Medical
Commission.
Der Grund, warum die FDA im Vordergrund ist, ist nicht, weil alles hier entwickelt wird, weil hier kriegst du den Return an deinem Investment. Die USA geben am meisten Geld für Kranke aus, für Medikamente aus und hier kriegst du im Prinzip dein Geld wieder, wenn du das entwickelst. Danach hängen die meisten Labore oder die meisten Unternehmen noch den europäischen Markt dran, den asiatischen Markt dran, aber das ist eigentlich eher nur, um die Margins zu verbessern.
Mhm.
Das große Geld kriegst du hier, deswegen kommt es mehr darauf an, was die FDA zu einem Medikament sagt, ob es ja oder nein ist.
Okay. Und könnte man jetzt auch hingehen, und das ist natürlich wahrscheinlich völlig unethisch, aber in einigen Ländern der Welt gibt es ja nicht so viele Menschenrechte. Ne? Also gibt es halt irgendwie auch Medizinkonzerne, die sagen, okay, ich gehe jetzt halt nach, keine Ahnung, Indonesien oder so und mache da halt meine Medikamententests, weil da kann ich Leuten irgendwie Geld geben und die testen das aus. Findet sowas heutzutage statt oder ist das dann sowieso ungültig und kann dann, also weil da könnte man ja vielleicht was testen, was die FDA hier nicht erlaubt.
Ja, zum Teil. Du kannst es sonst so machen, dass du gewisse Studien in Australien oder in anderen Ländern machst, wo es einfacher ist, wo es schneller ist, wo es weniger kostet.
Mhm.
Aber am Ende des Tages musst du im Prinzip dann kleinere Studien hier laufen, damit es den Standards angeglichen wird. Du kannst die Daten benutzen, aber es kommt dann darauf an, ob die FDA dazu ja oder nein sagt. Die wollen natürlich alles standardisiert haben. Die wollen es alles haben, dass es so im Prinzip abläuft wie in einem amerikanischen Krankenhaussystem. Und dann kannst du so Follow-up-Studies machen, dass das funktioniert. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel der Grund, warum China Biotechnologie gerade macht und weil die so erfolgreich sind, ist, weil die viel schneller sein können.
Mhm.
Die können viel schneller in größere Tierversuche rein, die können viel schneller Sachen in Menschen ausprobieren, weil die einfach weniger Red Tape haben. Die haben weniger Regularien, wenn sie wollen.
Ja.
Die ganz schnell sein, weil das alles im Prinzip ein Topf ist. Pharmaunternehmen, Government und Krankensystem.
Mhm.
Und deswegen waren jetzt alle so super überrascht. Letztes Jahr bei JPM, was für coole Assets China hat und dass die amerikanischen Firmen die alle aufkaufen und wie schnell die das machen für eine Fraktion von was man hier ausgeben müsste.
Mhm.
Und das finde ich auch ein bisschen gefährlich für die USA. Du willst nicht, dass China jetzt ein globaler Player wird in Biotechnologie und in Pharma. Ja,
auch noch.
Auch
zu den ganzen anderen Bereichen.
Ja, genau. Das ist ein Problem, weil du willst ja nicht, dass unser Krankensystem von denen ihren Medikamenten abhängt oder wenn die nächste Pandemie kommt, dass die Impfstoff entwickeln. Wir müssen sie kaufen.
Ja.
Oder wir kriegen sie, wenn wir lieb sind.
Ja. In der letzten Pandemie waren es nur die Masken. Ne?
Also. Es waren die Masken und es war umgekehrt. China hat keine Impfstoffe von USA oder Europa gekauft, obwohl die wussten, die funktionieren besser.
Mhm.
Einfach nur aus Trotz sozusagen.
Ja. Interessant. Ich meine, wir haben, was ja gerade schon gesagt, also ein Trend ist auf jeden Fall in China, dass das davon abgeht. Ich glaube, in den USA ist ja auch an der East Coast eigentlich auch noch ein großes Hub, also so rund um die Top-Unis da, dass da viel auch geforscht wird und so. Was sind hier so die Top-Firmen im Silicon Valley, die jetzt so ein bisschen Early Stage sind? Ich muss einmal hier kurz deine Frau droppen, ne? Die hat ja auch, also ich finde das einfach nur so krass, dass da ich glaube, die macht irgendwie Conception, heißt das, glaube ich, die Company, wo die aus Stammzellen, Eizellen herstellen.
Genau.
Das ist ja auch irgendwie so Wahnsinn, dass man dann keinen bei IVF und Co. plötzlich irgendwie aus Millionen von Eizellen aussuchen kann, anstatt von 10 oder so. Also wenn das funktioniert, ist das jetzt so eine der Top-Companies hier zum Beispiel?
Ja, also ganz unbiased, ich finde es ein super, super, super interessantes Konzept. Nicht nur für Unfruchtbarkeit oder IVF, sondern weil, wenn es funktioniert, es könnte wirklich es ändern, wie wir als menschliche Rasse uns fortpflanzen, wie weit wir eigentlich gehen könnten. Mhm. Auch mit genetischer Selektion gegen Krankheiten wäre das ein super gutes Produkt, wenn es funktioniert und sicher ist. Ja, und deswegen, definitiv in Bay Area gibt es super viele interessante Firmen. Die Messlatte ist sehr, sehr hoch, aber vom Konzept her finde ich das super, super cool.
Okay. Aber das mal, also ich weiß nicht, wie das da jetzt public ist, ne? Muss man sagen, was du sagen kannst, aber das ist ja wirklich so eine bahnbrechende Entwicklung, ne? Aus einer Stammzelle so eine Eizelle zu machen.
Ja.
So. Das habe ich auch noch mitbekommen, irgendwie, dass man aus Stammzellen alle möglichen Zellen machen kann. Deswegen ist es ja gar nicht so weit hergeholt. Aber wie weit sind die zum Beispiel? Mhm. Ich habe nochmal auf ihr LinkedIn-Profil geguckt. Ich glaube, die macht das halt auch schon seit 7 Jahren oder so. Ne?
Ja, ja.
Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen längerer Zeitraum. Ja. Und wenn man auf die Anzahl der Mitarbeiter halt guckt, das ist auch so sehr konstant. Also ist das sehr so, okay, wir forschen jetzt noch 20 Jahre oder 2 Jahre. Wann weiß man, dass das funktioniert?
Ich bin relativ weit gekommen. Die sind weiter gekommen, als ich gedacht habe.
Ja.
War ein bisschen, am Anfang ein bisschen skeptisch. Die war ja, glaube ich, der dritte Hire. Und war schon Wahnsinn, wie weit die gekommen sind. Die sind jetzt, die können jetzt so kleine Organoids aus Stammzellen bauen. Ich weiß nicht, ob wir Organoids was sagen. Das sind im Prinzip so kleine Mini-Organe. Du hast im Prinzip die Eierstöcke, kleine Mini-Eierstöcke, die im Reagenzglas rumschwimmen. Mhm. Und diesen Mini-Eierstöcken greifen dann die Eizellen heran.
Mhm.
Und ein großer Durchbruch, den sie hatten, war, dass sie alles aus Stammzellen bauen können. Wir brauchen im Prinzip kein Donormaterial mehr. Es sind alles aus Stammzellen heraus und können jetzt diese Eizellen bauen. Und diese Eizellen entwickeln sich sehr gut und die machen auch die richtigen Zellteilungen. Und du willst natürlich an jedem Schritt immer testen, laufen diese Prozesse ab, so wie sie ablaufen sollen. Und bis jetzt läuft alles ziemlich gut ab. Und ich denke, wenn sie Glück haben, im nächsten Jahr könnte sein, dass sie wirklich diesen Durchbruch haben, dass sie das erste Ei schaffen. Ich weiß nicht, ob es dann schon das fertige Protokoll sein wird. Ich glaube, da müssen wir noch viel optimieren und natürlich Safety ist das Wichtigste und zu schauen, ob die wirklich funktionell gut sind. Natürlich gleichzeitig will man das dann auch in Affen machen, zu sehen, ob da eine gesunde Pregnancy rauskommt und ein gesundes Affenbaby sozusagen.
Mhm.
Das sind alles noch diese Sachen, Hürden, die man durch muss, aber es ist ziemlich weit in die gekommen. Ich glaube, wenn man sich jetzt die ganzen akademischen Labore anschaut, die daran auch arbeiten, die daran noch viel länger arbeiten, die schon seit 20 Jahren daran arbeiten, sind die, glaube ich, jetzt am weitesten in dem menschlichen System.
Okay, krass. Und gibt es dann da so, weiß ich, 20 Startups, die genau daran forschen oder ist das sehr konzentriert so?
Sehr konzentriert. Das ist, glaube ich, Conception, also noch eines in der East Coast. Die anderen, die angefangen haben, die sind ein bisschen gepivotet, die sind auf was anderes hin. Die haben sich dann mehr so an IVF orientiert und da Produkte zu entwickeln.
Okay.
Die sind in einer guten Position, dass die Investoren haben, die wirklich an dem Grand Slam interessiert sind und nicht, dass die abgelenkt durch ein anderes Produkt werden.
Hm. Da wird einer dann ja schon echt viel Geld reingebuttert, bis das dann irgendwann mal vielleicht was wird oder auch nicht. Ne?
Ja.
Wahnsinn, ey. Vor 10 Jahren war ja hier in Silicon Valley so diese Riesengeschichte mit Theranos.
Mhm.
Ne? Und da war ja so ein bisschen der Promise, ein Tropfen Blut und dann kann man alles daran analysieren. Ja. Und jetzt gibt es halt diese ganzen Blood-Testing-Startups so seit 1-2 Jahren hier mit Function Health. Und einer von den Startups ist auch hier bei uns im Space, wo du halt so ein Bluttest. Ich dachte auch so, ich gehe dann dahin, mache so einen kleinen Bluttest und die haben mir wirklich literweise das Blut abgezogen, um dann dahin die ganzen Ergebnisse rauszuziehen.
Ja.
Glaubst du, dass in dem Bereich noch krasse Innovationen jetzt stattfinden kann? Oder ist es war das eigentlich von vornherein alles totaler Quatsch, dass man mit so wenig Blut was machen kann?
Das, der Formfaktor, auf den kommt es drauf an. Ich glaube, du kannst ja nur wirklich an den Limit der Physik gehen.
Mhm.
Und so ein kleines Volumen von Blut, wenn es wirklich nur ein kleiner Tropfen ist, dann kommen die auch die besten, die präzisesten Analytiker an ihre Grenzen. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas wieder mal gibt, wenn du ein bisschen mehr Blut abnimmst, dass es funktioniert, aber das mit dem Tropfen, das war wirklich, wirklich challenging. Aber andersrum denke ich mir auch, wollen die Leute das überhaupt noch? Weil jetzt die Infrastruktur ist so gut geworden. Ich kann jetzt ja auch zu einem LabCorp oder einem Quest Diagnostics gehen, nehme mir Blut ab, ich kriege die Tests morgen.
Ja.
Ich muss nicht jeden Tag mein Blut testen, wenn ich gesund bin. Vielleicht, das musst du vielleicht einmal alle 3-4 Monate, das wäre schon zu viel.
Einmal im Jahr reicht
genau,
ja.
Genau, ne? Und es gibt nur eine kleine Gruppe von Patienten, die das mit einem Fingerprick machen müssten oder das regulär machen müssen. Aber für den normalen Consumer ist das, glaube ich, jetzt nicht super nötig.
Ja. Richard Socher, der war bei mir hier mal im Podcast zu Gast und der hatte mir erzählt von so Lymphknoten, die irgendwie in der Petrischale wachsen und so und das waren auch so Sachen, wo ich dachte, holy shit, dass das schon funktioniert. Ja, so, ne? Gibt es auch irgendwie so ein, zwei andere Beispiele? Ja. Ich meine, du siehst ja als VC ja auch manchmal so die Zukunft irgendwie, ne? Wo du dann gesagt hast, das gibt es ja gar nicht, dass das jetzt auch jemand macht. Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst?
Was kann ich erzählen? Kennst du die Firma New Limit? Die machen Partial Reprogramming. So Partial Reprogramming ist im Prinzip so ähnlich so wie bei Conception, but Partial Reprogramming ist im Prinzip, du reprogrammierst die Zellen nicht zu einem Eizellstadium zurück, sondern du programmierst sie zu so einem Zwischenstadium, dass du sie verjüngst, dass sie im Prinzip die Qualität und Funktion von Stammzellen hat, die dann jünger werden, aber nicht ihre Identität verlieren. Mhm. Und die testen es gerade in Mäusen aus und die schaffen es im Prinzip, dass sie die Leber von Mäusen, auch wenn diese Maus jetzt einen Leberschaden induziert bekommen hat durch Alkohol oder was weiß ich, dass sie die stark wieder verjüngen und dadurch das beheben können. Mhm. Also das finde ich super interessant, dieses Partial Reprogramming. Das ist ein Thema. Generell bin ich eigentlich sehr interessiert an genetischer Medizin, weil ich habe, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich Krankheiten komplett korrigieren können. Mhm. Wir haben auch in ein Startup investiert, das kann ganze Gene ins Genom einschließen, schleusen, nicht nur kleine Bausteine, sondern ein ganzes dickes Ding im Prinzip, neues Gen reinbauen, relativ sicher. Die testen es gerade auch aus in Mausversuchen. Und generell einfach Konzepte, die eine andere Tür aufmachen, wie wir Sachen therapieren können.
Wie findest du solche Gründer? Also gibt es dann, also ich meine, die VCs reden ja auch miteinander und dann gibt es da irgendeine, du leitest ja wahrscheinlich keine Finanzierungsrunden bei dem Volumen, gehe ich von aus, oder ist das sowieso ganz anders von der Struktur?
Ja, bei den Pre-Seeds machen wir das schon, also die kleineren Runden, unsere Checks sind so zwischen 500.000 bis zu 3, wir können bis zu 3 hoch, aber das ist dann wirklich so ein Outlier-Case im Prinzip. Aber die Runden, die wir bis jetzt gemacht haben, die waren alle so 1 bis 3, die haben wir geleitet. Aber wie wir die finden, also die höchste Qualität kriegen wir von den Portcos, also von unseren Gründern, qualitativ sehr hoch, weil die haben hoffentlich auch guten Geschmack und senden uns ein paar Leute. Aber wir haben ein Programm, das heißt Sci-Founder Fellowship und das ist im Prinzip so wie das YC-Modell. Es ist so ein Programm, da kannst du dich im Prinzip bewerben. Du kannst sagen, ich bin technischer Gründer, ich arbeite an was Interessanten, das ist meine Idee. So will ich es umsetzen. Ich brauche ein bisschen Startkapital und ich brauche ein bisschen Hilfe.
Ja.
Und das wird eigentlich sehr weitflächig geteilt. Ich habe das mir mal so angeschaut. Ich habe mal in unsere letzte Application ein bisschen eingebaut, woher bewirbst du dich? Und es war wirklich auf der ganzen Welt. Und da kriegen wir so pro Cycle 500 Bewerbungen dafür.
Ach, krass.
Und das ist einer unserer größten Channel. Da sehen wir sehr viel.
Ja. Und wie viele Plätze macht ihr dann?
Also kommt drauf an, pro Zyklus so um die 5.
Okay.
Also sehr wenig.
Okay, ja. Also auch 1% irgendwie.
Ja. Wir versuchen sehr diszipliniert zu sein und nicht zu großflächig zu machen.
Mhm. Und das macht ihr einmal pro Jahr dann?
Einmal pro Jahr oder vielleicht einmal alle 2 Jahre, weil
so
viel bei den Firmen gibt es nicht und nicht so viele Sachen und auch nicht wirklich so viel, wo es sich wirklich lohnt zu investieren.
Mhm.
Da wollen wir lieber mehr Ownership in Sachen haben, wo wir denken, das kann was werden.
Mhm. Was glaubst du, ist wichtiger? Ist es, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Ist die Idee wichtiger oder das Team? Wenn du die Leute jetzt zu dir kommen, guckst du dir hauptsächlich an und das einfach irgendwie so extrem motivierte Leute sind, die werden dann auch irgendwie pivoten und die nächste Idee machen oder so. Aber worauf guckst du da am meisten?
Ja, ich glaube, das ist eine der größten Sachen, die ich gelernt habe in den letzten 4, 5 Jahren, ist like wirklich die Gründermotivation. Ist super, super, super wichtig. Auch du kannst eine super gute Idee haben, aber wenn du so einfach nicht diese Ambition oder diesen Drive hast, die umzusetzen, kann es wirklich schwierig werden, weil das ist wirklich, was viel zählt, auch in der Biotechnologie, auch was super technisch ist. Du musst Investoren begeistern können, du musst gut darüber reden können, du musst eine richtige Vision haben von dem, was du aufbaust und du musst auch eigentlich auch manchmal auch wichtiger Mitarbeiter begeistern können, weil wenn du dir den Talentpool anschaust von Biotech, da sind alles so Leute in ihren 30ern oder vielleicht ein bisschen jünger, die haben alle Familie, du bist im Konkurrenzkampf mit den ganzen großen Firmen, die aufstocken können und im Prinzip eine tolle Compensation haben können, tolles Gehalt und Benefits und was weiß ich was. Und du musst im Prinzip das schaffen, die Leute von denen in deine Firma reinzuholen. Das ist sehr wichtig. Da muss man die richtigen Instinkte dafür auch haben. Das ist ein Punkt, das ist super wichtig. Klar, die Wissenschaft muss funktionieren, das muss Sinn machen und das Potenzial muss relativ groß sein, damit es ein Venture Case werden kann.
Ja, ja, ja. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, wie man da halt die Entscheidung trifft, ne? Weil bei jedem Softwareprodukt, da kann man dann auch 5 Leute anrufen und sagen, du hast es doch schon benutzt und was denkst du denn über die? Und da gibt es so viele Datenpunkte und du hast ja eigentlich nichts, außer irgendwie wirklich eine Idee. Also selbst in der Seed-Runde oder selbst in der Series A vielleicht oder bei diesen verschiedenen Step-Changes, es ist ja noch so am Anfang, ist das dann eher so, ist es so Common Sense, dass die Bewertung immer dann auf dem Level ist, deswegen macht man das einfach so? Also wie kommst du auf, sag mal, du gibst jetzt 3 Millionen. Wie wird das entschieden?
Bei 3 Millionen mit einem größeren Ticket und würde ich schon sehen wollen, dass die schon Tierversuche gehabt haben, also vielleicht in Mäusen ein bisschen ausprobiert haben und ein paar frühe Datensätze, wie gut es funktionieren kann. Und dann will ich ein bisschen mehr so Maturity in den Founders sehen, dass die schon ein Konzept haben, wie sie dann das Geld benutzen, um dann zum nächsten Milestone zu kommen und dann, wie es dann eigentlich in die Klinik gehen soll. Mhm. Im Prinzip diese Instinkte will man dann sehen. Für frühere Sachen, ich denke, ist es wirklich, was uns am meisten interessiert, aber auch sind komplett neue Konzepte. Es ist sehr eigentlich interessant zu sehen, wie redundant viele Firmen in der Biotech eigentlich sind. Mhm. Die sind alle, sehen unterschiedlich aus, aber am Ende ist es wirklich was Ähnliches, was andere schon gemacht haben oder schon machen. Dann denke ich mir immer, ihr als kleines Team, wenn ihr so 2-3 Millionen habt, aber ihr macht das genau das Gleiche, was jetzt Genentech im Programm dran hat, da habt ihr keine Chance dagegen. Ja. Es muss was sein, was so differenziert ist, was sonst keiner anpackt oder noch keiner auf dem Schirm hat, noch keiner angefangen hat, dass die schon noch einen Vorteil haben. Plus, wenn es funktioniert, muss es so krass sein, dass es wirklich super transformativ sein könnte für eine gewisse Krankheit oder Patientengruppe.
Ja, interessant. Wenn du jetzt so mal ein bisschen in die Zukunft schaust oder sagen wir mal so, sich in 20 Jahren, du hast gerade schon gesagt, einige Sachen gehen nicht so schnell, durch KI, wird das jetzt nicht einfach, morgen wird jetzt nicht Krebs dadurch geheilt werden. Aber trotzdem, wenn du jetzt so sagst, in 20 Jahren, wir gucken zurück, was glaubst du dann, wo wir sind oder was die Leute dann denken, wie krass, dass wir das noch nicht konnten oder so. Ja. Also wo siehst du die größten Durchbrüche?
Ich glaube, personalisierte Krebstherapie wird sehr gut gehen. Also wenn wir wirklich verstehen können, wie bestimmte Krebsarten, und das geht schon jetzt relativ gut mit bestimmten Medikamenten. Mhm. Wenn du deinen Krebs bestimmte Eigenschaften hast, hast du sehr gute Heilungschancen. Und dann gibt es wirklich Medikamente, die sind wirklich wirken sehr, sehr, sehr gut. Dann denke ich, viele Sachen, wo wir mittlerweile verstehen, das ist eigentlich eine Krankheit, die von einem Virus hervorgerufen worden sind. Zum Beispiel haben wir, mittlerweile verstehen wir, dass Multiple Sklerose eigentlich ein Virus ist, der im Prinzip die Autoimmunerkrankung hervorruft. Und wenn du dann da einen besseren Impfstoff baust, kannst du das unter Kontrolle kriegen. Nicht für die Patienten, die es schon haben leider, sondern für dass es dann nicht mehr auftreten kann. Mhm. Eine Krankheit, die wahrscheinlich sehr stark runtergehen wird, wird Gebärmutterkrebs sein, weil durch den Papillomvirus, der kann das ja hervorrufen. Jetzt gab es diese Impfkampagne. Ich glaube, das wird so eine Krankheit haben, die weniger da sein wird für unsere Kinder. Alle Sachen, wo wir wirklich die Grundursache gut verstehen können und wie sie beheben können.
Und so diese Volkskrankheiten, dass ich Alzheimer, Diabetes oder auch Parkinson oder so, einfach ganz viele Leute dran erkrankt sind, siehst du da auch eher so, okay, da wird sich großartig was ändern oder wird das noch 100 Jahre dauern?
Ich glaube, Diabetes wird sich schnell ändern, wird sich viel ändern, hauptsächlich durch die GLP-1s, also Ozempic und so weiter. Das ist auch ein Wahnsinnsmedikament, wie gut es funktioniert. Und diese ganzen Comorbidities, also die Nebenerkrankungen, die du kriegst, weil du übergewichtig bist, das wird sich sehr stark ändern dadurch und ist eigentlich ein tolles Medikament, weil es wirklich die Ursache der Fettleibigkeit angreift, das ja dann Diabetes verursacht. Nicht Typ 1, sondern Typ 2. Typ 1 scheint auch ein Virus zu sein, anscheinend. Das ist auch super interessant. Aber wegen Typ 2, weil diese Ursache der Fettleibigkeit ist im Prinzip eine Imbalance in deinem Gehirn, weil wir sind geprägt als Menschen so viel zu essen, wie wir können. Ja. Wir hören damit nicht auf, solange Essen da ist. Ja. Weil für unsere Vorfahren war ja nie Essen da. Und dann alles, was du konntest, bringst du in deinen Körper rein. Ja. Und deswegen fehlt uns diesen Off-Switch. Und das ist im Prinzip, was die GLP-1s machen. Und genau die finden genau die richtige Ursache für ein Problem und das kann behoben werden. Und das wird dann, glaube ich, weitflächig einen Effekt auf Übergewichtigkeit haben, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das stark reduzieren. Ich glaube, Sachen wie Alzheimer und Parkinson werden leider die Sachen sein, die am letzten wirklich behoben werden können, weil wir verstehen vom Gehirn am wenigsten. Dann ist einfach zu komplex und wir verstehen die Ursache einfach immer noch nicht, weil es einfach zu komplexe Krankheiten sind.
Okay. Ein weiterer Trend, den mir gerade im Silicon Valley irgendwie so, irgendwie ist das jede Dinner-Konversation ja. im Moment jedenfalls ist bei mir über dieses Thema, und zwar Longevity.
Ja.
Und das ist ja so ähnlich wie Ozempic, ne? Also wenn ich ja. jetzt zu dick bin und abnehme, dann kriege ich vielleicht keinen Diabetes. Wenn ich ja. jetzt irgendwie mich gesünder ernähre, mehr Sport mache mhm. und irgendwie einfach auf meinen Schlaf auch achte,
ja.
dann habe ich ja auch durch bessere Longevity-Marker sozusagen
ja.
einen positiven Impact, dass ich halt möglichst lange gesund bleibe. Ne?
Genau.
Glaubst du auch, dass das ein Riesentrend ist und dass da noch viel mehr investiert wird? Und ist das auch was für dich spannend ist? Oder ist das eigentlich kein VC-Thema oder eigentlich nur so ein Hype?
Nee, ist doch ein Thema für uns. Ich glaube eher, für mich Longevity ist, und persönlich für mich ist das eigentlich jetzt nicht ultra lang zu leben. Ich glaube, das ist schwierig, das zu schaffen, mhm. sondern einfach krankheitsfrei zu leben, so lange ja. wie möglich. Und dadurch lebst du auch ein bisschen länger.
Mhm.
Und da finde ich es eigentlich interessant, Firmen, die an was Präventiven arbeiten. Also mhm. die sagen, okay, wir arbeiten an was Präventiven, um Krebs vorzubeugen, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Das ist wahrscheinlich eher mehr so der Trick, wie schafft man das im Kostenmodell? Also, weil du ja noch nicht krank bist, wer zahlt dafür? Ist das alles dein eigenes Geld? Oder gibt es ein Krankensystem, wer du präventiv sagst, du kriegst die Krankheit dann nicht oder erst später und dann zahlt die Krankenkasse. Das ist hm. wahrscheinlich
wäre eigentlich cool, wenn es so Discounts geben würde. Ne?
Ja,
wer
ja.
halt irgendwie nachweisen kann, dass er dreimal die Woche laufen geht und so. Das ist ja wie so, wenn die nicht mal fragen, rauchen sie.
Genau.
Ne? Ja. Wenn du nicht raus und viel Sport ja. machst, bist du eigentlich weniger für deine
Krankenkasse ja, zahlen. Ja, eigentlich schon. Aber ja. das ist so eine Sache, das ist, glaube ich, ein anderes Thema, wie das zu lösen ist.
Mhm.
Aber solche Sachen sind auf jeden Fall sehr legitim. Finde ich auch ein paar coole Companies, die daran arbeiten. Die Companies, die sagen, okay, wir leben jetzt alle 200 Jahre, wenn du dieses besondere Medikament dann nimmst täglich, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Und ich frage mich, ja. der richtige Mensch darüber zu reden.
Ja, ja, ja. ja. Nee, sehe ich auch genauso. Ne? Also ja. ich denke auch, möglichst lange, möglichst gesund sein, ja. das ist irgendwie das größte ja. Ziel. Wenn man
genau.
das, ja. Aber was ich auch noch interessant finde, weil du das gerade auch mit den Kosten angesprochen hast, wenn halt jetzt KI einzieht mhm. und irgendwie neue Fortschritte gemacht werden, Leute weniger krank werden,
ja.
warum steigen dann die Gesundheitskosten trotzdem immer noch so massiv an?
Also ja.
das ist irgendwie auch so ein Paradox. Ne?
Ein Paradox, sondern es ist eigentlich nicht die Biotechnologie oder Pharmafirmen, die das treiben.
Mhm.
Wenn du dir mal anschaust, die Kosten für R&D selber sind eigentlich, wenn du es an die Inflation anpasst, relativ gleich geblieben. Alles drumherum ist teurer geworden. Das ganze Krankensystem ist teurer geworden, besonders in den USA, weil es da so viele Mittelmänner gibt. Und ja, Versicherungen, und die haben so ein Bidding War im Prinzip mit anderen Versicherungen und so weiter. Ich verstehe das System auch nicht super, super gut, aber das mhm. ist der Hauptgrund, warum es so teuer geworden ist.
Ja, und mein Zahnarzt hat mir das gerade diese Woche erzählt, dass ja. die Krankenversicherung jetzt einfach per Default immer alles einmal erstmal ablehnen. Du hast gerade schon gesagt, du bist ja auch Papa.
Ja.
Darüber kennen wir uns ja auch. Unsere Kleinen sind zusammen im Kindergarten. Was für Krankheiten, glaubst du, haben die nicht mehr, wenn die älter werden? Auf jeden Fall. Also was ist auf jeden Fall geheilt in den nächsten 30 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bestimmte Herz-Kreislauf-Krankheiten können geheilt werden, so mhm. hohe Cholesterin,
mhm.
Weil da haben wir ein paar gute genetische Interventionen mittlerweile.
Mhm.
Das könnte gut sein, weil es auch sehr stark genetisch bedingt ist. Dann ja bestimmte Krebsarten, die von Viren hervorgerufen worden sind. Andere Sachen, das könnte ich mir gut vorstellen, was geheilt wird. Ja, Krankheiten, die halt von Comorbidities hervorgerufen werden, wie Übergewicht.
Hm, ja. Okay, okay. Nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, ja.
Du bist ja auch hierher gekommen und da hat einfach eine Firma gesagt, oh, der ist spannend, den holen wir ja. jetzt mal hier rüber. Und das ist ja das Schöne mit Wissenschaftlern, da gibt es ja so Visa-Typen, die relativ mhm. easy sind. Was empfiehlst du jemanden, der jetzt, keine Ahnung, 19 ist, 20 ja. ist, in der Uni sitzt, auch ja. begeistert von Bio ist und auch damals sich dieses Buch gekauft hat.
Ja, ja.
Sollte man überhaupt, ich meine, es gibt ja auch BioNTech, die in Deutschland irgendwie es geschafft haben, groß zu werden,
ja,
one in a million wahrscheinlich.
Ja.
Aber sollte man als Bio-interessierter oder Biochemie-interessierter Mensch nach San Francisco kommen oder wo sollte man hingehen?
Ja, ich meine, man sollte sich generell was aussuchen, was man super spannend findet als Thema.
Mhm.
Kleineres Team. Ich glaube, es ist sehr cool, wenn man so jung ist, noch in einem Startup zu arbeiten. Der Job bei Genentech oder Pfizer oder bei Eli Lilly rennt nicht weg. Den geht es immer.
Mhm.
Nicht zu komfortabel sein. Mal versuchen, was Verrücktes zu machen. Früh. Und generell, ja, die meisten Firmen wirklich, wo ich denke, die haben wirklich Durchbruchpotenzial oder die wissen was, Outlier-mäßiges machen, die sitzen hier. Mhm. Deswegen ist das schon so ein Hub hier. Und einfach mal bei denen mal ein bisschen mitmachen, ein bisschen einsteigen, ein bisschen lernen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Mhm. Und dann kommen selber die Ideen und sich einfach treiben lassen.
Aber wie kommst du her? Also ist das dann immer so, also die großen Firmen haben ja da Budgets, die haben Anwälte, die kümmern sich da drum. Würdest du jetzt, wenn du jetzt, keine Ahnung, aus deinem Portfolio, gibt es da Firmen, die sagen, okay, wir heiren auf jeden Fall auch Deutsche und die sollen hier mal herkommen. Es gibt ja eine gute Ausbildung, ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Du müsstest ja gute Leute von da eigentlich bekommen können.
Wenn du in einem Sektor arbeitest, der relativ heiß ist, oder was du gebraucht wirst, ich habe auch bei Conception bei meiner Frau ein bisschen geholfen, das Team zusammenzubauen. Und was wir da suchen an Talent, das ist im Prinzip sehr spezifisch. Das ist nicht einfach ein Typ in einem Laptop, der programmieren kann. Das sind Leute, die wirklich 10, 15 Jahre Ausbildung hatten in einem bestimmten, sehr bestimmten Bereich. Und da gibt es vielleicht in dem Bereich spezielle 4, 5 Labore, die du abgrasen kannst und das war's. Und wenn du an was arbeitest, das wirklich Leute wollen, dann werden sie dir helfen, rüberzukommen, das Visa erledigen. Das Visa ist jetzt kein großes, mega das große Problem für Wissenschaftler. Gibt es oft eine bestimmte Visa-Klasse, die man benutzen kann. Und die Immigrationsanwälte können da helfen und ist jetzt keine hohe Activation-Bar. Es ist nicht mehr so, finde das, was dir Spaß macht. Und das ist dann der beste Weg.
Ja. Und andersrum, könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder in Deutschland zu leben?
Ja, ich meine, ich lebe gerne in Deutschland. Ich vermisse es sehr, vermisse die Familie, aber Deutschland hat halt leider wenig Biotechnologie, wenig Startups in dem Bereich, auch schwierig dort was zu gründen und generell das Kapital ist nicht da.
Aber jetzt durch BioNTech müsste es doch eigentlich irgendwie so ein, die haben ja so viel Geld, das müsste, also muss man vielleicht nach, wo sitzen die nicht in irgendeinem komischen Ort, in irgendeinem, ich meine, die Wurzeln sind in irgendeinem Dorf gegründet und jetzt ist auch dieses Dorf so extrem, weil die ja die Gewerbesteuer bekommen, haben die irgendwie $1 Milliard bekommen oder so. Interessante Zeitgeschichte, aber da müsste ja theoretisch irgendwie jetzt auch, dass da Mitarbeiter reich geworden sind, die dann vielleicht auch wieder investieren, da müsste sich eigentlich so ein Ökosystem entwickeln vielleicht.
Müsste es eigentlich, die müssten ja alle das Angel Investing machen.
Ja, genau.
Ja, und,
die machen alle Immobilien und ziehen nach Mallorca.
Genau, wahrscheinlich so das Traditionelle. Ich weiß, dass die einige Gründer von BioNTech so Angel Investing machen, ihren eigenen Familienfund haben, aber es ist nicht genug da. Es braucht noch viel mehrere. Und ich glaube, ein gutes war eines der ersten Beispiele, wie es wirklich geklappt hat. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr Beispiele in Deutschland generell, dass das mehr so ein Thema wird.
Ja,
und auch eigentlich Unterstützung vom Staat auch ein bisschen, dass es einfach einfacher macht.
Okay. Also einfacher als zu starten.
Ja.
Aber das ist ja wie die gesamte Startup-Branche. Ne?
Genau.
Also der letzte Gast hat hier im Podcast gesagt, man kann schon in Deutschland gründen, aber macht man sich es halt einfach wirklich schwer.
Ja.
zum Schluss frage ich immer das Gleiche. Und zwar, was macht dich noch aus, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht?
Ja, was macht mich sonst noch aus? Ich bin halt bin von Grund auf ein ziemlicher Nerd. Also ich bin ein ziemlicher Sci-Fi-Nerd und so Sachen. Ich habe dir erzählt, ich spiele ganz viel Real-Time-Strategy-Games. So ein Computerkind halt. Und ansonsten, was macht natürlich sonst noch aus? Viel mache ich jetzt natürlich, wird von meiner Tochter übernommen. Also ich mache viel, bin sehr gerne Papa und koche auch sehr gerne.
Okay. Mensch, Alex, vielen Dank für diese Insights. Das war das erste Mal, dass ich mich mit jemandem über Biochemie und so weiter hier unter anderem im Podcast hat mir sehr viel gebracht. Danke dir und bis bald mal.
Ja, Spaß gemacht.
Bis dann, ciao. Ganz kurz zum Schluss, schenk mir bitte 30 Sekunden deiner Zeit und nicht zwei Dinge, die ich sagen will. Das erste, ein riesen Dankeschön, dass du uns hier alle 2 Wochen zuhörst und einschaltest. Das bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Dieser Podcast hier hat als kleine Idee angefangen, einfach mal mit Deutschen hier im Silicon Valley zu quatschen und ihre Geschichten zu erzählen. Und dass daraus das hier geworden ist, hätte ich mir nie erträumen können. Aber zweitens, das fühlt sich so an, als würden wir gerade erst anfangen. Da kommt noch so viel mehr dieses Jahr. Und wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann schließt sich doch den 20% derer an, die diesen Podcast regelmäßig hören und uns auch in ihrer App folgen. Also einfach einmal auf Abonnieren drücken. Das wäre echt total klasse. Und hier mein Versprechen an dich. Ich werde alles dafür tun, diese Show so gut zu machen, wie ich kann, jetzt und in Zukunft. Ich werde weiter die spannendsten Gründer, Investoren und Tech-Leute hier aus dem Silicon Valley vor dieses Mikrofon holen. Die Geschichten, die du hören willst, die Einblicke, die du sonst nirgendwo bekommst. Und ich werde weitermachen mit allem, was du an diesem Podcast liebst. Aber genug davon, wie immer zum Ende ein Dankeschön an Tobi Nothelfer. Mit dem produziere ich diesen Podcast. Wenn du Bock hast auf Austausch mit allen anderen Hörern, komm in unsere WhatsApp-Community. Den Links dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ich freue mich.